Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Katja Frixe ist Lesekünstlerin des Jahres 2025. Dr. Stefan und Mr. Ralf waren bei der Auszeichnung durch die IG Leseförderung des Börsenvereins dabei und sie wollten wissen, was erlebt sie als Autorin bei ihren vielen Lesungen vor Schulklassen? Und hilft ihr ihre Erfahrung als Lektorin beim Schreiben ihrer eigenen Bücher? Und damit herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, herzlich willkommen, Katja Frixe, hier bei uns in der Kinderbuchpraxis. Und wir sind diesmal auf Hausbesuch.
Quasi
im Literaturhaus Frankfurt.
Da gab es nämlich einen guten Grund, hierher zu kommen, nämlich
genau.
Die Verleihung des Preises Lesekünstler 2025.
Genau, Lesekünstlerin müsste man genau sagen. Und im Rahmen dieses neuen Festivals Stadt, Land, Buch wurde jetzt nicht auf der Leipziger Buchmesse wie sonst, sondern das hier verliehen. Und vielleicht bist du noch voller Eindrücke, weil es ist gerade vorbei, die Veranstaltung. Wie war das für dich, jetzt als Lesekünstlerin ausgezeichnet zu werden? Das ist ja nur ein ganz schmaler Teil, wenn man so will, deiner vielfältigen Aktivitäten.
Ja, das stimmt. Es war eine ganz besondere oder ist eine ganz besondere Auszeichnung, weil es eben einen Teil der Arbeit honoriert, die mir sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, nämlich in die Schulen zu gehen und mit den Kindern dort in Interaktion zu treten und einfach die eigenen Bücher vorzustellen und zu gucken, wie die ankommen. Und das war für mich eine super große Überraschung, dieser Preis, und ich freue mich einfach total.
Mhm. Und du stehst ja sozusagen in einer Ahnengalerie, könnte man sagen, von Andreas Steinhöfel bis Jochen Till, der übrigens heute auch da war. Also da findest du dich wahrscheinlich auch wieder.
Ja, also ja, jetzt dann schon. Also es ist für mich noch so ein bisschen abstrakt, weil ich bin jetzt auch schon lange Kinderbuchautorin, aber trotzdem bewundere ich immer viele, von denen ich denke, die sind ja schon viel länger dabei und die haben schon dieses und jenes erreicht, und fühle mich oft noch wie so ein Neuling, obwohl das gar nicht stimmt. Aber
wie lange bist du denn dabei?
Seit 12 Jahren ungefähr jetzt, ja. Genau.
Und das war ja dann auch schon klar, als man, das ist ja immer diese zwei Dinge als Autorin, das Schreiben und dann aber auch das Lesen vor Ort, also sich dann auch vor Kindern zu präsentieren. Das hast du dann von Anfang an auch sofort gemacht und gesagt, ja, wenn ich jetzt auch Bücher habe, dann muss ich auch raus, dann muss ich in die Schulen.
Es war ehrlich gesagt ein Prozess. Am Anfang hat mir das nicht so viel Spaß gemacht, beziehungsweise hatte mich irgendjemand mal gefragt, hier, möchtest du nicht auf der Buchmesse lesen? Und Buchmessenlesungen sind ja oft sehr anstrengend, weil durchlaufendes Publikum und sehr unruhig, und da habe ich erstmal gedacht, oh nee, das ist nichts für mich mit diesen Lesungen. Aber als ich das erste Mal dann wirklich in der Schule war und gemerkt habe, wie man da mit den Kindern einfach viel besser arbeiten kann, wenn die da sitzen und zuhören und eben nicht durch Messeeindrücke abgelenkt sind, dann habe ich irgendwie gemerkt, dass es mir richtig viel Spaß macht, und habe das auch über die Jahre immer weiter ausgefeilt sozusagen und habe immer mehr überlegt, was kann man noch machen, dass es noch ein bisschen abwechslungsreicher für die Kinder wird oder dass es noch ein bisschen aufgelockerter wird oder so. Das war so ein Prozess, und am Anfang war das jetzt nicht so, dass ich dachte, oh ja, ich mache Schullesungen, sondern das ist so nach und nach eigentlich erst gekommen.
Und wie viel machst du jetzt so in den letzten Jahren pro Jahr? Was ist so dein Pensum? Was schaffst du und was möchtest du schaffen?
Ja, also ich habe es nie so ausgerechnet. Viele machen das und sagen, oh, ich habe dann 300 Lesungen im Jahr oder so. Ich würde jetzt so schätzen, so zwischen 100 und 130 Lesungen vielleicht. Aber
man muss ja auch noch zum Schreiben kommen, oder?
Ja, genau. Also. Aber ich muss auch sagen, dass ich relativ viele Lesungen mache, die einfach bei mir in der näheren Umgebung sind. Und wenn ich dann halt morgens da irgendwo 20 Minuten hinfahre und an der Grundschule lese und dann wieder zurück nach der vierten Stunde, dann weiß ich ja, dann kann ich manchmal danach sogar auch noch schreiben. Also ja. Genau.
Das passt sozusagen.
Ja, genau.
Wie ist das? Wir haben eben gemerkt bei der Preisverleihung, du interagierst ja mit deinem Publikum. Du beziehst hier ein. Da entsteht so ein richtiges Kopfkino, merkt man auch bei denen. Und die haben ja auch Ideen. Und du fragst die auch, wie könnte das sein? Ist das manchmal so, dass die dir irgendwelche Anregungen geben oder wo du sagst, das ist aber was, da müsste ich mal drüber nachdenken?
Ja, doch schon. Also da kommen oft lustige Ideen, wo man vielleicht jetzt nicht konkret diese Idee nimmt, aber die dann tatsächlich zum Weiterdenken anregt oder so. Oder die dann einfach so lustig sind, dass man dadurch dann einfach noch an weiter, also was dann bei mir weitere Dinge auslöst und wo sich dann sowas ergibt, wo ich denke, ach witzig, da hat das Kind jetzt vielleicht den Startschuss dazu gegeben, dass sich das so weiterentwickelt hat, die Idee. Aber ja, das passiert schon, ja.
Und du hast ja eben auch Kinder selbst, sind die manchmal Testleser dann für bestimmte Szenen oder so, wo du dir vielleicht unsicher bist? Das ist ja auch beliebt, dass man dann sagt, was meint ihr? Oder sagst du, nee, die bleiben da mal außen vor.
Ja, leider muss ich sagen, dass die nicht so gern lesen, meine Kinder. Und ich sie nicht damit quälen möchte, dass sie die Sachen dann lesen müssen. Aber ich frage sie manchmal, so, wenn ich nicht weiterkomme oder sage, hat von euch vielleicht jemand eine Idee oder so. Und dann kommt auch schon manchmal was. Aber generell ist es jetzt nicht so, dass das so meine Testleserinnen sind, sondern ja, das mache ich dann meistens mit mir und der Lektorin aus.
Also du hast dann auch keine anderen Testleser oder Testleserinnen, wo du uns sagst, nee, dann wenn ihr keinen Bock habt, dann eure Freunde können da mal oder Freundinnen können da mal
dieses Kapitel probelesen.
Ja, ich könnte das eigentlich mal anfangen, das stimmt, weil sie haben jetzt auch viele Freundinnen so in der weiterführenden Schule, die sehr gerne und sehr viel lesen, so richtige Leseratten und so die wären, glaube ich, sehr praktisch eigentlich. Also könnte ich jetzt eigentlich als Anregung mitnehmen
ist mal eine Idee, ja, das genau, zu machen, genau.
Machen.
Aber man muss ja eigentlich auch ganz viel dann mitkriegen über die Alters, über die Zielgruppe. Und da ändert sich ja rasant was, sozusagen auch im Alltag, ne? Was vor 5 Jahren vielleicht noch gar kein Thema war, ist jetzt ein Thema. Wie hältst denn du dich da auf dem Laufenden?
Ja, also da sind dann meine Kinder natürlich immer ganz praktisch. Ich gucke, was sie gucken, hören, lesen, aufschnappen, worüber die sich unterhalten. Und ich habe aber auch viel Kontakt zur Grundschule oder habe viele Freundinnen, die in der Grundschule arbeiten. Und da bekommt man dann auch relativ viel mit. Und tatsächlich auch auf den Lesungen. Dann sieht man auch, was die Kinder zwischendurch machen oder in der Pause besprechen oder so. Aber natürlich bin ich da auch nicht allwissend. Und manchmal ist es auch ein Fischen im Trüben oder ein Austesten und gucken, ob das vielleicht so funktioniert oder nicht. Ja,
wenn du jetzt so viel auch bei Lesungen unterwegs bist, hat sich da vielleicht in den vergangenen Jahren auch was für dich verändert? Sind die vielleicht aktiver geworden oder kennen dich mehr, wenn du jetzt irgendwo liest? Hast du da irgendwie in den vergangenen Jahren auch beobachtet oder Erfahrungen gemacht, wie sich das so im Laufe der Zeit verändert hat?
Also eine Beobachtung ist, also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, die ersten Lesungen zu machen, hatte ich natürlich auch mal bei ein paar Kolleginnen gefragt, wie macht ihr das so? Und eine Kollegin hatte gesagt, lies nie länger als 7 Minuten am Stück. Und dann habe ich tatsächlich mit der Stoppuhr gesessen und meine Stellen mir sozusagen selbst vorgelesen und geguckt, wie lange das dauert. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass 7 Minuten schon so lang sind. Also, dass ganz viele Kinder diese 7 Minuten nicht schaffen, zuzuhören. Und dass es dann unruhig ist. Also, das ist jetzt bei mir so. Ich weiß nicht, andere machen das vielleicht anders. Die sagen, nein, ich kann eine halbe Stunde am Stück lesen und die hängen an meinen Lippen. Aber dadurch, dass ich das eben auch immer sehr interaktiv mache und zwischendurch mit den Kindern spreche, ist es jetzt tatsächlich so auf 5 Minuten runtergegangen. Und selbst die können sich manchmal sehr, sehr lang anfühlen. Also, das ist schon krass. Dass die Aufmerksamkeitsspanne
ist zurückgegangen,
finde ich persönlich. Und genau, und dadurch hat sich das auch so ein bisschen entwickelt, dass ich die Lesungen noch lebendiger gemacht habe und immer Bewegungspausen einbaue auch zwischendurch, dass wir aufstehen und zusammen uns ein bisschen bewegen und locker machen und so. Und das hatte ich zum Beispiel früher immer nur mit der 1. und 2. Klasse gemacht und jetzt mache ich das auch mit 3 und 4. Und die machen das alle mit und sind dann voll dabei und freuen sich, wenn sie zwischendurch ein bisschen hampeln
können.
Wobei du
ja ein Publikum hast von, würde ich sagen, von 2 Jahren. Du machst Pappbilderbücher, du hast Bilderbücher, du hast Bücher fürs Grundschulalter, also du hast ja eine große Range. Oder liest du nur für Grundschule?
Nur für Grundschule.
Ah,
ja,
okay.
Genau. Ja.
Also musst du also quasi jedes Mal diese 5 Minuten wieder neu wie resetten, also die Schülerinnen und Schüler sie irgendwie durch Mitmachelemente wieder quasi auf Null stellen, damit wieder so ein Zeitfenster von 5 Minuten da ist. Das klingt sehr aufwendig.
Naja, wenn man es einmal sich sozusagen ein bisschen überlegt hat, dann kann man das ja immer wieder anwenden sozusagen und meistens klappt es auch gut, also es funktioniert auch. Manchmal merke ich, wenn die super aufmerksam sind, dann lese ich auch länger. Also ich habe quasi die Stellen mir im Buch schon so markiert, dass ich weiß, also im längsten Fall kann ich bis da lesen. Und wenn ich aber merke, dass das unruhig oder zu viel los ist, dann höre ich eher auf. Also genau, das variiere ich dann auch so ein bisschen. Aber
das war heute schön zu beobachten. Ich saß ja neben dir, deswegen konnte ich. Und du musstest arbeiten. Ich habe zuschauen können. Die Kinder in der ersten Reihe. Das ging dann nach einer Minute, klappte der Mund dann so auf, dann war so, so eine Szene, wo hast du gesehen, die Augen, das war so ungläubig und dann guckend, die waren ganz dabei und wenn die dann auf dem Stuhl so nach vorne rutschen so und der Oberkörper geht so nach vorne, jetzt weiß ich gar nicht, ob du das quasi aus dem Augenwinkel mitkriegst, weil du ja selber so dabei bist mit allem und mimisch und gestisch und das auch rüberbringst, also das sind ja letztlich, sind das ja Anzeichen von höchster Aufmerksamkeit, weil die hast du gehabt in dem Moment, ja. Kriegst du das dann auch mit, weil du ja selber ganz agierst und das sagst, okay, an der Stelle kann ich echt noch weiterlesen, weil die habe ich. Oder guckst du dann ab und zu, oh, wo sind sie?
Nee, das spürt man schon so. Also da merkt man schon, ob man weiterlesen kann oder nicht. Genau. Also das Einzige, was mich bei Lesungen oft ablenkt oder stört, sind dann tatsächlich manchmal Lehrkräfte, die dann sehr desinteressiert gucken oder einfach vielleicht denken, ach Mensch, da ist jetzt jemand anders vorne, der die Kinder unterhält. Und das stört mich dann manchmal, dass die mir ins Auge so stechen und nicht die vielen Kinder, die begeistert vielleicht da sitzen, sondern die eine Person, die dann vielleicht doch gerade noch nebenbei arbeiten korrigiert oder am Handy sitzt oder so. Genau, aber von den Kindern merke ich schon eigentlich so von der Stimmung oft, wie ob ich noch weiterlesen kann oder ob ich was anderes mache oder ob wir eine Pause brauchen. Manchmal frage ich die Lehrkräfte auch, brauchen die eine richtige Pause, dass sie auf Toilette gehen können oder so. Das ist immer schwierig, wenn man so eine richtige Unterbrechung machen muss, um dann wieder reinzukommen. Oh ja. Aber manchmal geht es nicht anders und dann stelle ich mich auch darauf ein. Sagen die Lehrkräfte,
nee, das haben sie bei mir auch nicht.
Oh, und das hast du dir also selber alles so im Laufe der Zeit angeeignet, weil guckt man auch mal bei Kolleginnen und Kollegen, ist natürlich schwierig, weil Schullesungen, da kann man sich ja schlecht reinsetzen, aber jetzt vielleicht auch bei Kinderliteraturfestivals, da sind ja vielleicht auch Veranstaltungen ein bisschen öffentlicher oder auf der Buchmesse ja auch die Veranstaltung so.
Ja, genau. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dann versuche ich schon auch zu Kolleginnen mal zu gucken und aber nicht unbedingt, um abzugucken, sondern einfach auch zu sehen, was machst du oder... Also ich glaube, das ist auch so ein Geben und Nehmen, sage ich immer mal. Und ich teile auch relativ viel auf Instagram, da schreibe ich auch ganz viel von den Lesungen und manchmal erzähle ich dann, was ich in der Lesung gemacht habe und dann schreiben ganz viele Kolleginnen, oh cool, das muss ich mir mal merken. Zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, dass ich den Kindern immer Lizenzausgaben zeige von den Büchern und dann raten lasse, welche Sprache das ist. Und bei meinem Buch Ich bin dein Buch, hol mich heraus, gibt es eine türkische Version. Und ganz oft sind Kinder im Publikum, die türkisch können. Und dann sage ich, würde sich jemand trauen, von euch hier ein kleines Stück vorzulesen. Und das ist immer so schön, das ist so berührend oft, weil die Kinder dann in ihrer Herkunftssprache einfach vorlesen und die anderen Kinder sind mucksmäuschenstill und die applaudieren dann. Und das ist immer so ein richtiger Gänsehautmoment. Und das hatte ich irgendwann auch mal geschrieben und da haben ganz viele Kolleginnen, oh toll, das mache ich auch oder so. Und deswegen finde ich das irgendwie schön, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen auch noch ein paar Tipps geben kann, ja.
Jetzt ist es so, du hast ja auch ein Vorleben. Das heißt, bevor du dich rein aufs Kinder- und Jugendbuch als Autorin gestürzt hast, das heißt, ich glaube sogar dein erstes Buch war ein Jugendbuch. Aber
das ist nicht veröffentlicht.
Richtig, genau. Das waren meine ersten Versuche, war ein Jugendbuch, aber das habe ich dann nie zu Ende gebracht.
Ja. Ja. Davor warst du Lektorin bei Löwe, bei DTV. Also du kennst die Arbeit des Hintergrund, den Machens, des Büchermachens kennst du auch. Das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn man weiß, welche Art von Bücher gebraucht werden. Es gibt viele, die sagen, ach, ich finde das ganz toll. Und als Lektorin weißt du genau, ja, ist schön, dass du es toll findest. Der Markt braucht es nicht. Ja, und es wird auch keiner lesen, es wird auch keiner kaufen. Also du hast ja eine Kenntnis sozusagen, eine Marktkenntnis. Du weißt, was geht oder du weißt auch vielleicht, weil du lange Jahre als Lektorin dann bestimmte Dinge vielleicht angemahnt hast bei schreibenden Autorinnen und Autoren, was du selber anders machen könntest. Wie ist diese Erfahrung? Wie geht das beim Schreiben? Behindert dich das? Beflügelt dich das? Oder sagst du, ich schalte das ganz aus und im zweiten Durchgang jetzt schalte ich mein Lektorenhirn ein? Und
ja, ist das überhaupt noch da, wenn man Autorin ist? dann ist man doch erstmal.
Ich glaube, das verliert man nicht. Ein Lektoratshirn verliert man nicht.
Das ist wieder ein zweiter Magen für die Süßigkeiten.
Ja, das ist
immer da.
Das ist, glaube ich, der vordere Hirnlappen. Das ist
der Lektorenlappen.
Ja.
Also wenn, dann ist es unbewusst. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ah, ich weiß doch jetzt, ich muss die Figur so und so einführen oder ich muss den Spannungsbogen so und so aufbauen. Weil ich finde, es gibt keine Blaupause sozusagen für ein Buch, weil jedes Buch sich ja irgendwie anders entwickelt. Und ja, wenn man auch es in der Theorie weiß, ist man trotzdem nicht davor gefeit, es subjektiv so zu schreiben, wie man es im Gefühl einfach hat. Und ich baue da auf jeden Fall immer auf meine Lektorin und würde nie sagen, ah, ich habe das jetzt schon alles genauso gemacht, wie es sein soll, sondern
Das nicht, ist ja gut, einen Sparringspartner sozusagen zu haben oder Partnerin, aber machst du das in einem Rutsch dann durch, schreibst und sagst, nu, ist gut, nu, guck mal damit, oder gibt's nicht noch einen zweiten Durchgang, wo sozusagen solche rationalen Überlegungen dann doch Eingang finden, wo du sagst, hier sollte ich noch mal. Als
Lektorin hätte ich an der Stelle vielleicht.
Oder ich habe solche Sachen, wo ich merke, das passiert unwillkürlich, wo ich denke, wie oft habe ich dieses eine Wort jetzt auf diesen zwei Seiten benutzt? Oh, what, wie konnte mir das passieren? Ja, das ist ja ganz schlecht. So, die sind auch ganz schnell wieder raus, aber das beim Schreiben habe ich nicht gemerkt, weil es so schön flüssig war. Aber beim Nachlesen dachte ich, nee, never ever, das kannst du nicht machen. Also, dass dir sowas in der Art.
Also wenn ich den Text geschrieben habe und meistens oder seit neuestem, ich war eigentlich immer richtig gut mit Abgabetermin und seit neuestem bin ich immer sehr knapp mit den Abgaben.
Ja, du liest zu viel, hast zu viel Lesungen, ja, dann kannst vielleicht. Du ja nicht während der Bahn noch schreiben.
Genau, ich schreibe sehr langsam und beim Schreiben durchdenke ich schon jeden Satz immer. Also ist es wirklich nicht so, dass ich schreibe das jetzt in einem Rutsch und dann gucke ich es mir nochmal durch und lektoriere das nochmal für mich persönlich, sondern ich schreibe sozusagen extrem langsam und denke mir am Ende aber, nö, so finde ich es gut. Und dann lese ich es mir einmal nur nochmal schnell durch, ohne dass ich da groß was ändere, und dann schicke ich es immer weg. Und dieser, was du gerade jetzt beschreibst, dieser Vorgang kommt eigentlich erst, wenn das Lektorat auch zurückkommt. Also wenn die Lektorin es mir schickt und ich es dann auch nochmal lese, also nicht nur die Anmerkung der Lektorin, sondern auch nochmal selber gucke für mich, dann fallen mir oft auch Sachen nochmal auf anders. Und da denke ich, ja stimmt, oh nee, das ist jetzt, oder ganz oft, mein Problem ist oft, dass ich die kindlichen Figuren zu Erwachsenen denken lasse, weil ich meine eigenen Gedanken denen vielleicht aufdrücke. Und das ist bei jedem Buch so, das weiß ich eigentlich. Und trotzdem kann ich es im ersten Augenblick nicht anders schreiben. Und dann weiß ich aber schon, wenn das Lektorat zurückkommt, dann werde ich darauf nochmal achten und mach's dann auch nochmal. Also dann
sagt die Lektorin, dieses Kind ist erstaunlich. Mit 9 Jahren hat sie das Wissen einer 17-Jährigen.
Richtig, so ungefähr, genau. Ja.
Okay.
Ja. Ja, und aber das, so Sachen, das mache ich immer wieder auch, ne? Obwohl ich es in der Theorie ja weiß, dann denke ich, das schreibe ich jetzt so, und hinterher denke ich, ja, natürlich kann das nicht, sagt das nicht eine 9-Jährige so. Also.
Ja, aber dann ist man doch selber im Text.
Ja, genau.
Dann ist zu sehr im Text und dann kann man so viele Gehirne nicht noch dazu packen, das wird dann nix.
Würde ich auch sagen, genau.
Habt ihr sowas wie Kill Your Darlings?
Ja, das passiert meistens schon in der Exposé-Phase, dass die rausgeschmissen werden. Also manchmal schafft man es ja auch, also dann trickse ich auch so wie jede Autorin und sage, ja, ich schreib's mal rein und guck mal, ob die Lektorin mir das drin lässt. Jetzt hatte ich, gerade im aktuellen Buch hatte ich 2 Figuren, da hat sie dann noch dran geschrieben, ja, haben die noch irgendeine Rolle, spielen die noch irgendeine Rolle? Da habe ich gesagt, nö, aber ich finde die irgendwie witzig, wenn die hier immer auftauchen. Und dann durften sie jetzt auch bleiben. Aber ja, manchmal guckt man so, vielleicht, also manchmal weiß ich, das könnte was sein, was die Lektorin vielleicht anmerkt, weil ich es angemerkt hätte als Lektorin. Und manchmal freue ich mich, wenn es dann trotzdem durchgeht, und manchmal weiß ich, okay, klar, habe ich mir vorher schon gedacht.
Und du sagst dann, wenn das Buch gedruckt ist, na, dir sind ja so ein paar schöne Sachen nicht aufgefallen, was? Nee. Aber wenn du insgesamt, sag ich mal, mehr als 100 Lesungen im Jahr hast, dann sind ja irgendwie auch 100 Tage weg, so ungefähr. Heißt es, dass man dann auch sehr extrem diszipliniert beim Schreiben sein muss? Also, dass man, es gibt ja 1000 Ablenkungsmöglichkeiten, und der Alltag hat ja auch noch so seine Tücken, dass du dir bestimmte Zeiten freischaufelst, wo du sagst, so, die habe ich beim Schreiben, oder es gibt dann jeden Vormittag von 9 bis 12, oder von, also dass du irgendwie dich strukturierst?
Ja, in der Theorie bin ich ganz strukturiert.
Okay.
In der Theorie schreibe ich jeden Tag. Wenn meine Kinder in die Schule gehen, setze ich mich an den Schreibtisch, und mache ich auch. Also ich setze mich auch an den Schreibtisch, aber es ist nicht jeder Tag effektiv. Also ich sehe das natürlich als mein Job und ich gehe nicht ins Büro, sondern gehe dann zu Hause in mein Büro und fange dann an zu schreiben, aber an manchen Tagen, ja, also kennt wahrscheinlich jeder, schreibt man dann einfach nur drei Sätze und denkt sich abends, ja, okay, genau, aber irgendwie haut's dann doch immer hin, dass ich schaffe, Bücher fertig zu schreiben. Ich frage mich oft, wie ich es schaffe. Also ja.
Aber weil es gibt halt so Abgabetermine manchmal.
Ja, genau, genau. Ja.
Ja. Sind die Geschichten, die du schreibst, also jetzt die eine Reihe ist ja mit Jolle, dem Pinguin, und das andere ist auch relativ erfolgreich, der Wunschbuchladen. Das sind ja beides immer so Geschichten.
Der zauberhafte Wunschbuchladen.
Da musste man lange nach einem passenden Adjektiv suchen.
Gut, also das Adjektiv verrät ja schon, dass da magische Dinge oder fantastische Elemente mit drin sind. Das ist ja in beiden so, dass da jetzt auch zum Beispiel Tierfiguren sprechen, sehr menschähnlich, zum Teil ein bisschen agieren. Es gibt noch den Spiegel, der spricht. Also solche Elemente kommen ja gerne bei dir vor. Ist das so? Sind das so Geschichten, wo du denkst, genau deshalb schreibe ich sie ja auch, weil das so deine Geschichtenwelt ist, in der du dich am wohlsten fühlst?
Ja, genau. Ich denke mal, so einen realistischen Jugendroman, so mit echten Problemen, das könnte ich irgendwie nicht schreiben, weiß ich nicht, müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Also ich mag das einfach, dieses Realistische, wo immer so ein kleiner Hauch Magie noch ist. Und ob das ein entsprechendes Tier ist oder irgendein Gegenstand, der ein Eigenleben hat, weil ich irgendwie das so charmant finde und mir so denke, ja, das könnte auch wirklich sein, wenn man normal durchs Leben marschiert und sieht dann irgendwie was Kurioses und denkt sich, ja, vielleicht hat dieser Besen jetzt hier wirklich von allein angefangen zu fegen oder so. Also ich mag einfach diese Vorstellungen, deswegen versuche ich die auch immer in meinen Büchern so unterzubringen. Diese
Was es
Aspekte.
Aber in Jugendromanen ja auch durchaus gibt.
Ja, das
also
stimmt,
diese,
ja.
Wenn du so also zumindest dein erster Ansatz so war, hast du dir manchmal überlegt, ob du nicht auch das nochmal erweitern könntest, sozusagen altersmäßig das Repertoire? Oder bei manchen ist es auch so, wenn die Kinder sozusagen vom Kindesalter ins Jugendalter wechseln, dass man da natürlich wahnsinnig viele Stoffe geboten bekommt, die einem so vor die Füße fallen, wo man sagt, also da ist aber allerhand dabei, wo man einfach erweitert. Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen, ja, wo man erfolgreich ist. Oder ist das kein Thema?
Nee, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Also vielleicht kommt es noch, wenn meine Kinder noch älter werden. Aber jetzt habe ich mich ja sozusagen nach unten erweitert. Also ich habe ja mit diesem Altersbereich so ab 8 angefangen und bin dann immer so ein bisschen weiter nach unten gegangen und habe jetzt festgestellt, dass diese Pappbilderbücher, die haben ja auch oft nur eine kurze Lebensdauer, weil ne, so oft einfach neue Pappen gedruckt werden. Aber das, dieses Reimen und für die ganz Kleinen da irgendwie das auszutüfteln, das macht mir einfach total Spaß.
Ja, aber das ist ja eigentlich was ganz Schwieriges. Also mit wenigen Worten und wenig Platz sozusagen, auf wenigen Sätzen eine ganze Geschichte zu transportieren, ist schon extrem anspruchsvoll. Das sieht scheinbar harmlos, lustig, ja, heiter aus, aber es ist ja schweißtreibende Arbeit.
Das stimmt. Das stimmt. Aber das war jetzt sozusagen eine Herausforderung zu gucken, dass man das schafft. Und Jugendbuch ist jetzt für mich erstmal in weiter Ferne. Also habe ich im Moment nicht, wo ich sage, oh wow, das möchte ich nochmal unbedingt schreiben. Da fehlen mir auch so ein bisschen vielleicht auch die Ideen noch im Moment. Und ja, ich fühle mich gerade so wohl mit dem Bereich, den ich abdecke, der ja auch schon relativ breit ist. Genau, ja.
Da spielt natürlich auch mal die Illustration eine ganz entscheidende Rolle. Gibt es da auch so ein Wechselspiel aus deinem Text und den Ideen der Illustratorin? Das sind ja meistens Illustratorinnen, die dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal dann einen Einfluss auf den Text haben? Oder auch gerade bei den Büchern für die ganz Kleinen, wie eng arbeitest du da mit den Illustratoren zusammen?
Ja, interessanterweise ist es gar nicht so eine enge Zusammenarbeit, weil wirklich viel über das Lektorat geklärt wird und geregelt wird. Und oft schreibe ich mir zwar mit den IllustratorInnen später nochmal so, ach Mensch, mir gefallen die Bilder so toll. Und dann sagen die, oh, und dein Text hat mich aber so beflügelt zu diesen Bildern. Und es ist aber selten, dass wir direkt am Projekt, also ich weiß, dass es viele Kolleginnen gibt, die das machen, aber bei mir ist es irgendwie noch, hat sich das noch nicht so ergeben, dass wir zusammen dann das Projekt voranbringen, sondern dass oft die Lektorin einfach als Schaltstelle
Aber es gibt ja so Knackpunkte. Vorhin bei der Preisverleihung hast du erwähnt, dass es diese eine Szene gibt, die Anfangsszene, wenn man so will, wo der Pinguin,
bei Jolle.
Jolle sitzt eben oder liegt, sitzt auf der, können Pinguine liegen, ne? Er sitzt eigentlich sitzt er auf diesem Liegestuhl.
Die Rückenlehne war sehr weit nach oben und es war eine große Rückenlehne, also es ist dann quasi ein Rückenlehnensitzen.
Und ja. Du sagst in deinem Text, eigentlich beschreibst du, dass das große Badehandtuch, das liegt quasi über dem Bauch und allem. Und die Stefanie Jeschke als Illustratorin sagte, das sieht aber witziger aus, wenn das weiter oben ist. Also wir haben eine Diskrepanz zwischen, das merken Kinder ja oft, wenn sie lesen, sagen sie, das ist aber anders als beschrieben. Die merken auch genau, wenn einer blonde Haare hat und du beschreibst aber als Autorin, der hat aber schwarze Haare und sagen, stimmt was nicht. So, aber das wäre so ein Punkt, wo man sagen könnte, einer von beiden ändert was. Also entweder sagst du, dann schreibe ich halt bei dem Satz, wenn das dich überzeugt, dass das so besser aussieht. Entweder beschreibe ich das Handtuch gar nicht oder ich sage, ist runtergerutscht oder was, lass mir was ausfallen. Oder ich sage, liebe Stefanie, guck mal, so ist es beschrieben, muss schon so dabei bleiben. Also wie geht man dann damit um? Weil wir haben so eine Diskrepanz.
Ja, also ich lasse immer der Illustratorin Vorrang. Also ich ändere entweder den Text oder ich streich's weg, weil ich denke mir immer, ich finde diese Bildideen, ich freue mich immer so, wenn dann überhaupt Menschen zu meiner Geschichte Bilder zeichnen oder illustrieren. Und ich fand es selber ja witziger, dass es ohne Decke ist sozusagen. Und dann.
Aber den Text hast du dann nicht geändert, deinen?
Doch, es wird jetzt nicht beschrieben, aber die Kinder wundern sich natürlich bei den Lesungen dann, warum diese Hauptfigur so schwer von Begriff ist, also warum die jetzt sagt, die Figur denkt ja, dass die Mutter auf dem Liegestuhl liegt und
Mädchen.
Und deswegen erkläre ich das den Kindern, dass ich es ursprünglich anders geschrieben hatte und dass sie sich nicht wundern, warum die Thea jetzt so schwer vom Begriff ist, weil die Kinder sagen, ja, das sieht man doch, dass das der Pinguin ist und dass das nicht die Mutter sein kann. So, und deswegen erkläre ich das den Kindern vorher immer, aber im Text steht es auch nicht, aber wer es jetzt lesen würde, im Buch würde auch sagen, warum versteht die das jetzt nicht? Genau, aber wie gesagt, ich freue mich immer so über die Illus, dass ich denke, oh wow, das ist so eine coole Idee und ich ändere eigentlich immer den Text, wenn's geht. Und meistens geht das ja einfacher auch, als die Illustration zu ändern. Ja.
Das klingt doch nach einer sehr angenehmen Zusammenarbeit, wo jetzt nicht der eine sagt, also mein Text ist gesetzt, kein Punkt wird geändert.
Das ist bei mir nicht so.
Muss der Illustrator noch mal ran? Was?
Genau. Ja. Hast du auch ein schöner Lektorin- und Lektorensatz. Ich glaube, da muss die Illustration noch mal nachbessern.
Aber ich möchte auch nicht, dass da irgendwie so gute, ungute Stimmung entsteht bei so einem Buchprojekt.
Ja,
weil,
nein. Ne,
also deswegen.
Nein, klar.
Ja. Auch mit Haarfarben oder so, da denke ich, das ist mir egal, ob die blonde oder braune Haare.
Könnte ja auch der Satz sein, da muss die Autorin wohl nochmal nachbessern. Das kann ja genauso sein, man weiß das ja nicht. Ja. Also das wie stimmt. Die Lektorin so urteilt. Ja gut, wir haben jetzt ganz viel erfahren, ganz viele Einblicke bekommen.
Von der Lesekünstlerin 2025.
Genau.
Von Katja Frixe.
Und du bist wahrscheinlich erstmal froh, dass alles rum ist.
Ja, aber es war ein richtig schöner Tag und ich könnte jetzt auch noch länger hier sitzen.
Gut, wir danken dir, dass du dir die Zeit noch genommen hast nach der Preisverleihung.
Dankeschön.
Und vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir. Dankeschön.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.